Nachhaltig reich.
Ja, du hast richtig gehört.
Nachhaltig reich.
Es geht um Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen und betrifft jeden Einzelnen von uns.
Konsum,
Ernährung,
Finanzen,
Sport,
Erziehung,
Bildung,
Energie.
Klaus Hartmann macht Nachhaltigkeit greifbar. Er ist Keynote-Speaker, Dozent und Experte und zeigt auf, warum Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für spätere Generationen ist und wir uns genau jetzt Gedanken darüber machen sollten.
Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten.
Werde auch du nachhaltig reich.
Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von meinem Podcast Nachhaltig reich. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast möchte ich dir Ideen und Anregungen geben, um nachhaltig reich zu werden. In der heutigen Folge geht es um das Thema nachhaltige Beziehungen. Keine Angst, ich werde jetzt hier keine allzu romantische Folge machen, da ich weniger bzw. nicht nur über die Liebe zu deinem Lebenspartner sprechen möchte, sondern in dieser Folge auch auf deine Beziehung zu Kollegen, zu Freunden oder sonstigen Menschen eingehen möchte. Und warum ich glaube, dass ich was dazu zu sagen habe, das möchte ich dir einmal kurz erklären.
Nachhaltig reich, der Auslöser.
Meine Frau und ich sind tatsächlich schon häufiger von unseren Freunden oder auch von befreundeten Paaren angesprochen worden, dass wir angeblich in unserer Ehe so eine tolle Beziehung führen würden und ob wir mal unseren Trick preisgeben könnten, also irgendwie hier so ein Geheimnis, was wir da verraten können. Und zur Beruhigung erstmal vorneweg, auch meine Frau und ich, wir streiten uns ab und an und das auch dann für meine Verhältnisse intensiv. Und in diesen Momenten zweifle ich auch an allem, was wir da uns an Methoden überlegt haben und wie wir da eigentlich ganz gut miteinander klarkommen. Aber nichtsdestotrotz haben wir sehr viele, sehr schöne Phasen. Und tatsächlich ist mir sowas Ähnliches auch schon mal bei der Arbeit passiert. Und da bin ich auch schon mehrfach direkt oder auch indirekt gefragt worden, ob ich einfach mal meine guten Beziehungen spielen lassen kann, so in Anführungszeichen, weil ich tatsächlich mit sehr vielen Menschen sehr gut klarkomme. Aber bevor wir auf diese Tricks kommen, in Anführungszeichen, die in Wirklichkeit gar keine Tricks sind, schauen wir erstmal auf die allgemeine Lage in Deutschland.
Nachhaltig reich, der Status quo.
Ja, tatsächlich ist es gar nicht so leicht in Deutschland, Indikatoren zu finden zum Thema nachhaltige Beziehung, weil es natürlich jetzt für normale, ich sag mal, Freundschaften oder so keine Statistiken gibt, die da mitgeplottet werden. Aber was es natürlich in Deutschland gibt und wo auch sehr genau Buch geführt wird, ist das Thema Scheidungen und diese Scheidungsquote, die es gibt in Deutschland, die betrug im Jahr 2018 ziemlich genau 33%. Das bedeutet, dass auf jede neu geschlossene Ehe dass auf drei neu geschlossene Ehen praktisch eine geschiedene Ehe zukommt. Und was mich tatsächlich überrascht hat, ist, dass dieser Trend bereits seit dem Jahr 2003 rückläufig ist. Und im Jahr 2003 war diese Scheidungsquote bei 56%. Das heißt, in 2003 ist praktisch, ich kenne die Zahl nicht, irgendwie 300.000 Eheschließungen oder so in der Größenordnung, tippe ich mal, waren es. Und da waren tatsächlich 150.000 Scheidungen. Und das heißt, oder etwas mehr sogar als die Hälfte. Und das war wirklich extrem hoch. Und wahrscheinlich haben wir jetzt auch in den letzten 20 oder 30 Jahren eine Art Übertreibung gesehen, denn tatsächlich im Jahr 1960, also schon vor ganz langer Zeit, vor 60 Jahren, lag die Scheidungsquote in Deutschland noch bei 11%, also viel, viel niedriger als heute. Und dass sich das praktisch verändert hat, das hängt damit zusammen, das wusste ich auch vorher nicht, dass bis 1976 das sogenannte Verschuldungsprinzip in Deutschland Gültigkeit hatte und danach das Zerrüttungsprinzip angewandt wurde. Und was diese zwei Prinzipien sind, die erkläre ich euch einmal. Also davor, dieses Verschuldungsprinzip vor 76, da musste dem Ehepartner praktisch eine schuldhafte Eheverfehlung nachgewiesen werden, um geschieden zu werden. Und ab 1976 hat man gesagt, boah, das war ganz schön kompliziert, das immer so lückenlos nachzuweisen. Und beim Zerrüttungsprinzip wurde dann gesagt, dass es praktisch so ein Stück liberaler wurde und gesagt wurde, dass die Feststellung reicht, dass die Ehe zerrüttet ist und damit gescheitert ist und dass praktisch allein dieses Scheitern der Ehe den Rechtsanspruch auf eine Scheidung begründet und jetzt nicht noch irgendwie kompliziert ein Schuldiger ermittelt werden muss, wer dann jetzt das verursacht hat und wer mehr oder weniger schuld ist, sondern einfach, wenn es nicht mehr geht, dann ist Feierabend. Und dadurch und wahrscheinlich auch durch eine Reihe anderer Gründe sind natürlich dann die Scheidungsquoten in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen. bei den anderen Gründen denke ich daran, dass natürlich heutzutage die Frauen in der Regel durch eine bessere Ausbildung und auch durch eigene Erwerbstätigkeit finanziell natürlich ein Stück weit unabhängiger sind von ihrem Ehemann und auch, keine Ahnung, früher durfte man ja kein eigenes Konto als Ehefrau öffnen, also ein Kram. Ich glaube, da hat sich relativ viel entwickelt und dadurch hat sich diese Scheidungsquote tatsächlich in den letzten Jahren in Deutschland extrem nach oben bewegt und hat sich jetzt tatsächlich auf so 33% oder 30-35% einnivelliert. Übrigens auch interessant und spannend, Eheverträge helfen dabei auch nicht wirklich, da praktisch bei Ehen mit einem Ehevertrag die Scheidungsquote in den letzten Jahren sogar noch höher gewesen ist als die durchschnittlich, also das hilft auch nicht. Und zu Verträgen habe ich ja eh meine ganz eigene Meinung. Ich bin ja der Meinung, dass Vertrag oder der Ausdruck Vertrag von Vertragen kommt. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann braucht man in meinen Augen häufig auch gar keine Verträge mehr, weil es sowieso alles gut ist. Tatsächlich gibt es aber noch einen zweiten Bereich, der statistisch auch sehr gut erfasst ist. Und zwar das Thema gute Beziehungen beim Thema Jobvergabe. Und zwar ist es da auch so, dass praktisch da gute Beziehungen häufig helfen. Und zwar gibt es da eine Studie der EU-Kommission, dass rund ein Drittel aller europäischen Arbeitnehmer zwischen 16 und 29 Jahren ihre Jobs über persönliche Kontakte finden. Das heißt, wenn man sich ein eigenes Netzwerk aufgebaut hat und ich sag mal seine Beziehung nachhaltig pflegt, führt das in einem Drittel der Fälle tatsächlich dazu, dass man dann auch seine Arbeitsstelle findet. Und in einer weiteren Studie ist für Deutschland sogar nachgewiesen worden, dass rund 40%, also nochmal mehr, der offenen Stellen über Beziehungen vergeben werden. Und damit ist tatsächlich das Netzwerken die erfolgreichste Einzelstrategie bei der Jobsuche. Und wenn man dann nochmal einen Schritt weiter geht, bei Führungskräften und Managern ist es noch extremer. Da werden sogar rund 70% aller Führungspositionen in Deutschland über Beziehungen besetzt. Das heißt, wenn man da halt ein ja, funktionierendes oder intaktes Netzwerk hat, ist das im Prinzip tatsächlich ein sehr guter Garant dafür, an seine Wunschtätigkeiten heranzukommen.
Nachhaltig reich. So könnte man es auch machen.
Folgende möchte ich euch ein paar Methoden vorstellen, die ich für mich gefunden habe und ganz gut finde. Das soll wirklich nicht heißen, dass das für alle Menschen perfekt ist, aber ich fühle mich mit diesen Methoden tatsächlich sehr wohl und meine Frau auch. Deswegen möchte ich euch das mal erzählen. Aber als erstes möchte ich euch tatsächlich eine kurze Geschichte erzählen, die bei uns tatsächlich sich vor ein paar Monaten ergeben hat. Und zwar saß ich abends mit den Kindern beim Abendbrotstisch und es gibt tatsächlich so Tage, an denen ich so richtig wütend werde und auch tatsächlich immer noch so richtig Wut in mir spüre, wenn zum Beispiel beim Abendessen das Trinken umgestoßen wird und alles schwimmt und ich dann da wirklich da die ganzen Lebensmittel wieder trockenlegen kann und irgendwelche Sachen abtrocknen kann. Und es gibt diese anderen Tage, ehrlicherweise sind die nicht in der Mehrheit. Da wische ich einfach diese ganzen eingesifften Lebensmittel voller Freude und guter Laune ab. Und da habe ich mich gefragt vor ein paar Monaten, woran liegt das? Und dann habe ich festgestellt, dass es tatsächlich davon abhängig ist, wie der Verlauf davor gewesen ist. Also wie der Tagesverlauf war. Und das Ganze stelle ich mir wie so eine Art Konto vor. Und ich nenne es auch Beziehungskonto, habe dazu auch ein bisschen recherchiert. Diesen Begriff gibt es tatsächlich, Beziehungskonten. Man spricht da von emotionalen Beziehungskonten. Und die funktionieren so ganz ähnlich wie ein normales Bankkonto. Wenn ich oder die Kinder tagsüber schon extrem viel auf dieses Beziehungskonto eingezahlt haben, dann hat man ein Guthaben, von dem man zehren kann. Das heißt, wenn ich tagsüber schon schöne Momente mit den Kindern hatte und ich tatsächlich selber eingezahlt habe, darum geht es. Es geht gar nicht darum, dass andere Menschen da irgendwas machen, sondern ich kann da aktiv was für machen. Wenn ich auf das Konto eingezahlt habe, dann kann da abends umfallen, was will. Ich bleibe in meiner Mitte und alles ist gut und alles ist entspannt. Und tatsächlich ist mir dann aufgefallen, dass ich das so ähnlich auch bei der Arbeit schon seit Jahren, ehrlicherweise schon seit Jahrzehnten, muss ich jetzt mittlerweile fast sagen, mache. Und zwar, ich spreche immer mit meinen Abteilungsleiterkollegen präventiv, einmal die Woche. Also das habe ich mir angewöhnt mit den Abteilungsleiterkollegen, wo wir halt regelmäßig was arbeitsmäßig zu tun haben und wo ich auch weiß, dass meine Mitarbeiter ab und zu miteinander im Kontakt sind und sich Schnittstellen ergeben, Da treffe ich mich mit jedem Kollegen einmal die Woche, eine halbe Stunde, eine ganze Stunde, je nachdem. Und häufig haben wir auch gar keine Themen, die wir besprechen. Sondern einfach durch diese Regelmäßigkeit des Treffens zahlen wir immer wieder auf unsere Beziehungskonten ein, haben natürlich, wenn wir uns eh treffen, immer irgendwas zu erzählen. Manchmal ist es auch was Privates. In der Regel findet man aber immer irgendwas Betriebliches, über was man sprechen kann. Und der große Vorteil, den ich dabei sehe, ist, dass wir uns im Laufe der Zeit immer besser verstehen. Und in den Situationen, wenn dann ein Thema gelöst werden muss, wenn wir ein Problem haben, dann bekommen wir das meistens immer sehr viel schneller hin, weil ich, weil wir uns praktisch schon super aufeinander eingestellt haben. Wir wissen, wie wir miteinander umgehen müssen. Wir ganz viel auf dieses Beziehungskonto eingezahlt haben und wir dann tatsächlich, das ist meine Beobachtung, häufig viel leichter zu einer Lösung kommen als mit einem Kollegen, wo ich tatsächlich seltener was zu tun habe, wo dann natürlich diese Beziehungsebene gar nicht da ist und man auch gar nicht dieses Beziehungskonto so aufgefüllt hat. Und was mir halt aufgefallen ist, ist, dass tatsächlich wie die Ernte ist, wenn man im Prinzip diese Probleme hat, weil man ja Jahre davor etwas aufgebaut hat, man hat angesät, man hat das regelmäßig, ich sag mal, weiterentwickelt, vielleicht auch mal etwas im positiven Sinne gedüngt. Und hat dann im Prinzip irgendwann die Ernte, die man einfahren kann. Und von diesem Thema mit diesen regelmäßigen Treffen, die auf das Beziehungskonto einzahlen, komme ich eigentlich schon zum zweiten Thema, was neben diesen Beziehungskonten für mich eine Idee ist, wie man es besser machen könnte. Und zwar sind das Rituale bzw. Systeme, die halt dem Zufall helfen können. Und zwar bei der Arbeit hatte ich eben gesagt, sind das diese regelmäßigen wöchentlichen Termine. Und da ist auch wirklich ganz wichtig, dass man sie vereinbart, dass sie im Kalender konkret drinstehen, sodass man sie auch dann wirklich wahrnimmt und sie gemacht werden. Und so ähnlich mache ich das tatsächlich auch zu Hause. Ich habe ja schon im dritten Podcast zum Thema nachhaltigen Konsum erzählt, dass wir am Donnerstagabend immer unseren Einkaufszettel für die Folgewoche schreiben, damit wir nichts vergessen und dass dann immer alles schön geplant ist. Und so ähnlich wie wir Donnerstagabend diesen Zettel schreiben, haben wir auch zwei andere Tage die Woche, nämlich den Dienstag und den Samstagabend als Paarabend definiert. Das bedeutet, dass Sabrina und ich uns an diesem Abend jeweils frei halten, also da wird jetzt auch kein Podcast aufgenommen wie heute Abend, sondern die beiden Abende halten wir uns frei, um was zusammen zu machen. Entweder spielen wir was oder wir gucken mal tatsächlich was im Fernsehen oder in eine Serie an oder sowas oder wir reden miteinander, aber es ist klar, dass Dienstagabend und Samstagabend frei ist und wenn da mal was dazwischen kommen sollte, dass, keine Ahnung, irgendeiner tatsächlich was Wichtiges hat, dann überlegen wir uns auch tatsächlich, wie können wir das verschieben? Machen wir dann eher Freitagabend oder Sonntagabend oder sowas, sodass es auch klar ist, dass dieses Event auch stattfindet. Genau, und dieser gemeinsame Paarabend, das haben wir jetzt vor kurzem rausgefunden, ist in unseren Augen auch jetzt nur eine Möglichkeit, wie man praktisch dem Partner zeigen kann, dass man ihn lieb hat und mit ihm Zeit verbringen möchte. Und ich muss das kurz erklären, wo wir jetzt darauf gekommen sind, dass es da nur eine Möglichkeit ist. Wir machen gerade so einen Videokurs, meine Frau und ich, seit einiger Zeit von Maxim Mankiewicz und da geht es halt auch um Beziehungen. Und da haben wir praktisch die fünf Sprachen der Liebe gelernt. Das kannte ich vorher auch nicht. Das hat sich mal ein Paartherapeut namens Gary Chapman überlegt. Und diese fünf Sprachen der Liebe, die möchte ich euch mal gern vorstellen. Und im Nachhinein erkläre ich euch auch, dass man sie gar nicht zwingend nur für, ich sag mal, deine Liebsten verwenden kann, sondern tatsächlich auch im allgemeinen Leben das verwenden kann. Die erste Sprache der Liebe ist Lob und Anerkennung. Dazu hat Mark Twain schon gesagt, von einem schönen Kompliment kann ich zwei Monate lang leben. Und ich muss ehrlich zugeben, beim Thema Loben und Anerkennung geben, da habe ich ganz großes Steigerungspotenzial definitiv, da ich auch extrem lange diesen Glaubenssatz hatte, dass nicht geschimpft bereits ausreichend gelobt ist. Und ich muss zugeben, bei den Kindern kann ich es deutlich leichter praktisch machen. Aber gerade bei der Arbeit habe ich da tatsächlich immer noch großes Steigerungspotenzial, dass man dann noch, man kann ja gar nicht so viel loben, man kann aber sich immer wieder bemühen, das zu machen. Und das ist was, wo ich tatsächlich mich noch verbessern kann. Dann das Thema Zweisamkeit. Das ist praktisch Zeit, die man mit dem Partner verbringt. Ja, wir sprechen da von Quality Time, die wir ja wie gesagt dienstags und samstags eingeplant haben. Und tatsächlich ist mir in dem Zusammenhang auch eingefallen, dass wir sogar vor einiger Zeit mal versucht haben, das monatlich zu planen. Das ist tatsächlich wieder bei uns, jetzt hat es nicht so funktioniert, wieder ein bisschen hinten runtergefallen, dass wir da auch wirklich mal eingeplant haben, okay, an den Tagen machen wir zum Beispiel mit der ganzen Familie was zusammen. Und warum erzähle ich das? Da muss jeder von euch praktisch selber sich einen Modus suchen. Wir haben jetzt für uns festgestellt, dass wir wochenweise viel besser das beibehalten, als wenn wir das monatlich versuchen einzuplanen, weil wir dann doch irgendwie da wieder den Faden verloren haben. Aber das Thema Zweisamkeit ist halt sehr wichtig, dass man wirklich bewusst Zeit für sich hat und dann auch keine anderen Sachen dazwischen kommen lässt. Die dritte Sprache der Liebe sind Geschenke, die aber auch wirklich dann von Herzen kommen müssen. Und das machen ja zum Beispiel unsere Kinder wirklich ganz, ganz toll und ganz regelmäßig. Sie malen ja gefühlt, jetzt im Augenblick natürlich, weil sie viel zu Hause sind während der Corona-Zeit, jeden Tag das schönste Bild der Welt für mich und für ihre Mama. Und dann wird das auch präsentiert und man spürt förmlich, wie sie jetzt dieses Bild, was sie da eine Stunde oder so gemalt, gestaltet haben, wirklich wunderschön hergestellt haben. Und man kann gar nicht anders, als sich zu freuen. Und man merkt richtig, das wollen sie einem von ganzem Herzen jetzt schenken. Und dann wollen sie auch gleich wissen, wo man es aufhängt. Und das ist einfach toll. Und daran merke ich, wie wichtig dieses Thema ist, dass man von Zeit zu Zeit sich Geschenke macht. Und da passt auch dieser Spruch so schön, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Und das spüre ich dabei wirklich sehr. Und mir fällt jetzt spontan noch ein anderes Thema ein, wo ich auch gerne gebe. Also wir haben letzte Woche Rindenmulch bestellt, wo wir dann im Prinzip unsere Beete mit bearbeitet haben und da ist dann was übrig geblieben und da war es mir auch wirklich eine Freude, meinen Schwiegereltern was zukommen zu lassen, dass wir das denen noch als nachträgliches Ostergeschenk schenken oder auch unsere Nachbarn haben noch sich ein paar Schubkarren abholen dürfen und das freut mich einfach, wenn ich sehe, dass die das sinnvoll verwenden können. Wir können, da wir ehrlicherweise ein bisschen viel bestellt haben, das gerne abgeben und müssen das bei uns nicht bunkern oder sowas. Insofern, das ist einfach schön, wenn man da weitergeben kann. Die vierte Sprache der Liebe ist dann die Hilfsbereitschaft. Da finde ich tatsächlich beim Thema Helfen immer diesen Ausspruch von Tobias Beck so gut, der auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung aktiv ist und früher und auch immer noch als Flugbegleiter arbeitet und sagt, Verdienen kommt ja von Dienen. Das heißt, wenn man irgendwas im Leben sich verdienen will, darf man erstmal dienen und helfen. Und auch hierbei geht es in meinen Augen vor allem um so Kleinigkeiten, mit denen man anderen Menschen eine Freude machen kann. Du musst da nicht jeden Tag irgendwie 5 Stunden jemand anderem helfen, sondern es geht ja immer um diese Kleinigkeiten, wo man im Prinzip sieht, okay, da kann ich jetzt helfen. Und wenn man da offenen Auges durchs Leben geht, sieht man da ganz viele Sachen. Also ich helfe unheimlich gern Menschen beim Zug ein- und aussteigen mit ihrem Koffer, weil ich relativ kräftig bin und dann halt sehe, okay, das Ding könnte schwer sein für die ältere Dame, dann helfe ich ihr, das Ding halt reinzutragen und das ist schön. Und ich schreibe mir tatsächlich auch abends diese Sachen immer auf. Ich habe immer eine Kategorie in meinem Erfolgsjournal, wo ich mir 3 Sachen aufschreibe, wo ich geholfen habe. Und dadurch, dass ich das abends aufschreibe und mir dann abends überlege, okay, was hast du denn heute gemacht, finde ich zum einen immer was und vergegenwärtige mir das nochmal. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass sich dadurch die Chancen, die sich ja tagsüber ergeben, wo ich helfen kann, viel intensiver wahrnehmen und wahrscheinlich auch viel intuitiver dann ergreife, als wenn ich das nicht aufschreiben würde. Und die 5. Sprache der Liebe ist die Zärtlichkeit. Und dazu zählt vor allem natürlich das gegenseitige Berühren oder Händchen halten oder streicheln. Und das merke ich tatsächlich auch intensiv bei unseren Kindern, wie wichtig das für eine gute Beziehung ist. Und zum Beispiel bei unserem Sohn Bjarne, der als Säugling tatsächlich gar nicht so extrem kuschelig war. Das war unsere Tochter Milena viel mehr. Der ist mittlerweile auch voll auf den Geschmack gekommen und genießt das sehr, den intensiven Körperkontakt. Und da gibt es ja auch Studien zu, wenn Kinder oder Heranwachsende diesen Körperkontakt nicht haben, da werden ja auch ganz viele Fähigkeiten nicht ausgeprägt. Und tatsächlich gibt es ja auch Untersuchungen, die feststellen, dass der Mensch gar nicht lebenswert ist, wenn er praktisch keine Berührung wahrnimmt. So, und jetzt ist aber entscheidend, das waren jetzt diese 5 Ja, Sprachen der Liebe, ich wiederhole sie gerne nochmal, Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Und entscheidend ist jetzt hierbei, dass du die Sprache von deinem Partner oder von deinen Kindern oder von deinen Arbeitskollegen oder wen auch immer kennst und auch sprechen kannst. Weil es bringt ja nichts, wenn du praktisch anderen das tust, was die praktisch, was du gerne haben möchtest. Das war auch erstmal ein erster Ansatz, überhaupt was zu machen. Aber tatsächlich ist es viel wichtiger, dass du in Erfahrung bringst, was andere Menschen dann gerne mögen. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass meine Frau Sabrina tatsächlich sehr, sehr gerne Geschenke bekommt und sich auch davon überraschen lässt, was mir persönlich überhaupt nicht wichtig ist. Also ich merke auch zu Geburtstag oder zu Weihnachten, mir ist das gar nicht so wichtig, dass da jetzt irgendwie ein tolles Geschenk kommt. Ich mag es vielmehr, dann mit den Menschen zusammen zu sein und eine schöne Feier zu haben. Und es reichen aber auch in der Regel Kleinigkeiten. Zum Beispiel, als ich mein erstes Podcast-Interview aufgenommen hatte, damals in Bremen, da habe ich auch so eine kleine Packung Popcorn mitgenommen, wo ich dachte, okay, das kriegst du gerade noch in deine Reisetasche im Zug mit rein. Und das hat eine riesige Freude ausgelöst. Was diese kleine Tüte Popcorn für ein paar Euro gemacht hat, das hätte ich in der Form gar nicht erwartet und habe es dann erst im Nachhinein verstanden, weil ich da nämlich aus Versehen, in Anführungszeichen, genau ihre Sprache der Liebe gesprochen habe.
Nachhaltig reich. Das kannst du konkret tun.
Frag du doch einfach mal deinen Partner oder jemand anderes in deinem Leben, der dir wichtig ist, welche Sprache der Liebe ihn oder sie besonders anspricht. Und da möchte ich jetzt wirklich den Schwung bringen, auch in Richtung Freunde oder Arbeitswelt. Die Sprachen der Liebe, bin ich mir ganz sicher, die muss man nicht nur zwingend mit seinem Partner sprechen können, sondern die sind wahrscheinlich auch im Berufsumfeld genauso wichtig, dass man da einfach mal in Erfahrung bringt, was jemand lieber will. Ob jetzt jemand eher gelobt werden möchte oder ob es eher darum geht, ab und zu wirklich mal eine Gratifikation in Form eines Geschenks zu bekommen oder man tatsächlich eher Hilfsbereitschaft signalisiert. Gut, beim Thema Zärtlichkeit am Arbeitsplatz bin ich mir jetzt gerade unsicher, ob das so clever ist, da weiß ich noch nicht, wie man das unterbringt. Aber ich glaube, die anderen vier Sprachen der Liebe, die sind auch da tatsächlich gut geeignet. Und nimm dir einfach mal eine Person vor und erklär mal das Modell und dann kannst du einfach mal hören, wo die Person am ehesten drauf anspringt.
Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
In der heutigen Folge habe ich dir drei Ideen bzw. Anregungen zum Thema nachhaltige Beziehung gegeben. Das erste war das Thema Beziehungskonten. Da passt auch wieder die Analogie zum Wald sehr schön, dass man halt auf diese Beziehungskonten mehr einzahlen sollte, als abheben sollte. Also genau wieder so ähnlich wie beim Wald, dass man da halt nur so viel ernten sollte, wie nachwächst. Das zweite war das Thema, benutze Rituale oder auch feste Systeme, um auf die Beziehungskonten einzahlen zu können, zum Beispiel durch feste Termine im Kalender mit deinen Arbeitskollegen oder auch um Quality Time oder Zweisamkeit mit deinem Partner zu erleben. Und das dritte war das Thema fünf Sprachen der Liebe, die ich einmal vorgestellt habe, die nach meinem Verständnis gar nicht nur auf Paarbeziehungen beschränkt werden müssen. Okay, wie gesagt, bis auf das Thema Zärtlichkeit, das würde ich jetzt nicht empfehlen, das am Arbeitsplatz auszuprobieren, aber ansonsten bin ich mir ganz sicher, kommen diese Sprachen der Liebe auch im Berufsalltag sehr gut an. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser heutigen Solo-Folge zum Thema nachhaltige Beziehung. Ich hoffe, dass ich dir ein paar spannende Impulse geben konnte und freue mich wie immer über Fragen und Kommentare und Anregungen zum Thema Nachhaltigkeit, die ihr mir wie immer unter podcast@klaushartmann.de zusenden könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www auf klaushartmann.de.